sind in ihrem System.
Ja, eine solche Nachricht, so oder so ähnlich klingend, kann in Vorständen, Ministerien und IT-Abteilungen große Alarmbereitschaft auslösen. Cybersecurity, der Schutz vor dem Angriff von außen auf digitale Infrastrukturen, ist im Zeitalter der Digitalisierung das Fundament von Datensicherheit. Doch zur optimalen Sicherheitsarchitektur gehört nicht nur die Prävention. Auch den bestmöglichen Umgang mit einem Leck in der eigenen Sicherheit können und müssen Verantwortliche lernen. Und auf eine sehr besondere Art und Weise, diesen Umgang mit dem Worst Case zu lernen, blicken wir in dieser Folge. Und damit hi und herzlich willkommen bei Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik, in Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Mein Name ist Jonas Ross und in dieser Folge geht es vor allem um zwei Dinge. Um Cybersicherheit und um schwere Entscheidungen. Zu Beginn eine lockere, aber spannende Tatsache. Der erste dokumentierte Cyberangriff fand technisch gesehen bereits im Jahr 1834 statt. In Frankreich. Also lange bevor überhaupt an das Internet zu denken war. Dabei stahlen die Brüder François und Joseph Blanc Finanzmarktinformationen. Die beiden hackten das französische Telegrafensystem, also das kodierte Semaphore-Stationennetzwerk, und gelangten so an sehr viel Geld an der Pariser Börse. Heute, fast 200 Jahre später, ist das Thema Cybersicherheit kein Thema für historische Anekdoten, sondern absolute Notwendigkeit und bestenfalls Alltag. Cybersecurity ist der Schutz vor Datenraub, Erpressung durch eingeschleuste Viren und vor lahmgelegten maschinellen Abläufen. Denn all das ist heutzutage Teil von kriegerischen Konflikten, es sind realistische Alltagsszenarien von IT-Abteilung und vor allem ist es ein internationales Geschäft. Durch Phishing, Malware, Hacking oder Identitätsdiebstahl ist eine Menge Geld zu erbeuten. Weltweit sind große und kleinere Unternehmen und staatliche Institutionen immer wieder Zielscheibe gezielter Cyberkriminalität. Aus diesem Grund rückt das Thema Cybersecurity längst immer höher auf die Agenda in großen Unternehmen und Ministerien. Mitarbeiterschulungen, eigene Sicherheitsabteilungen und höhere Datenschutzstandards sind vom lästigen Fortbildungsthema zum Maß der Dinge geworden. Doch was, wenn die Sicherheit durchbrochen wird? Was, wenn das eigene Unternehmen doch Opfer eines Hacking-Angriffs wird? Dann stehen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen vor herausfordernden Entscheidungen.
Aber Sie sehen Unterschiede, sehen große Unterschiede bei den Unternehmen. Sie sehen, die meisten Unternehmen haben halt eine Cybersecurity-Strategie und sie haben auch technische Maßnahmen getroffen. Mitunter ist das aber bei den Entscheidungsträgern noch nicht angekommen.
Und damit beschäftigt sich dieser Mann, quasi der Protagonist unserer heutigen Folge. Professor Dr. Marco Gerke ist Unternehmer, Wissenschaftler und Berater. Der Gründer und Direktor des Cybercrime Research Institutes, einem unabhängigen Forschungsinstitut in Köln, berät Regierungen, Organisationen und Großunternehmen weltweit zu strategischen, politischen und rechtlichen Fragestellungen rund um das Thema Cybersecurity. In den letzten 15 Jahren war der Strafrechtler in weltweit über 100 Ländern tätig. Damals bereitete er Unternehmen und Ministerien auf die Folgen eines erfolgreichen Cyberangriffs zunächst theoretisch vor.
Wir haben das in der Vergangenheit vor 15 Jahren auch schon gemacht, aber eher so mit Briefings und Table-Desk-Exercise. Und wir haben festgestellt, dass das die Protagonisten nicht wirklich vorbereitet, in der Krisensituation Entscheidungen zu treffen, sondern die sind dann relativ überrascht davon, von der Stresssituation. Und sie haben es halt wirklich nur in der Theorie gemacht.
Die Reaktionen und Entscheidungsfindung bei Cyberangriffen sind vor allem von einem geprägt. Stress. Auf diese Stresssituation, die schweren Entscheidungen infolge eines Cyberangriffs, versucht Professor Gerke Unternehmen und staatliche Akteure vorzubereiten. Und um auf die fehlende Durchschlagskraft theoretischer Szenarien zu reagieren, nutzt er seit einigen Jahren eine neue, sehr besondere Methode der Vorbereitung. Das Thema unserer Folge.
Wir nutzen die Simulation, um Entscheidungsträgern in der Politik, das sind Minister, oder Entscheidungsträger in Großunternehmen, also die Global 500 Unternehmen auf Boardstufe, so ein Gefühl zu vermitteln, ein etwas plastischeres Gefühl, welche Entscheidungen sie im Rahmen eines Angriffs treffen müssen, also was ist ihre Verantwortung in dem Zusammenhang.
Simulationen also. Professor Gerke führt mit Regierungen und Vorständen von Großunternehmen sogenannte Cyber-Incident-Simulationen durch. Es handelt sich dabei nicht um technische Simulationen, sondern um eine auf die Perspektive des Top-Management abgestimmte Simulation von Angriffen, die es den Teilnehmern ermöglichen, ihre Reaktionsbereitschaft zu überprüfen und zu trainieren. Und das ist sehr komplex aufgebaut.
Wie der Aufbau eines Theaterstücks. Wir arbeiten teilweise auch mit Leuten, die aus dem Regiebereich zusammen arbeiten. Den arbeiten wir zusammen, um einen möglichst effektiven Plot zu entwickeln, der so Höhen und Tiefen hat, der so Spannungsfelder hat.
Ein Schritt-für-Schritt-Simulator eines Cyberangriffs. Klingt abstrakt? Dann trifft es sich gut, dass ich für Alles Digital das große Glück hatte, selbst an einer solchen Simulation teilnehmen zu können. Nun, zugegeben, es ist eine sehr abgespeckte Version von Professor Gerkes sonstigen Simulationen für Regierungen und Top-Level-Vorstände. Denn bei diesen Simulationen ist es tatsächlich so,
dass sie also wirklich bis zum letzten Punkt individualisiert werden. Das heißt, sie sehen dann ein Dashboard, was wirklich so aussieht wie das Dashboard, was das Unternehmen nutzt. Die Personen, die dort eventuell interagieren, sind genau die, die die Leute aus dem Unternehmen kennen. Das Ganze, die E-Mail sieht so aus wie eine E-Mail, eine ankommende E-Mail sieht so aus wie eine E-Mail, die auch in dem Unternehmen wirklich so ankommen könnte. Die Sprache ist angepasst. Das ist also sehr viel Vorbereitungszeit, um das zu individualisieren. Aber nur dann funktioniert es.
Und wie gesagt, ganz so ist es am Tag der Simulation, der ich beiwohnen kann, nicht. November 2023. Im Rahmen des FI-Forums in Frankfurt betrete ich an diesem Nachmittag einen geräumigen Vortragsraum. Nehme wie die anderen Besucherinnen und Besucher Platz vor einer großen Leinwand. Hier treffe ich zum ersten Mal auf Professor Gerke und auf seine Simulation. Und dem Ganzen wohne ich dann eben nicht nur als Zuschauer bei.
Abhängig von Ihren Entscheidungen wird sich diese Simulation natürlich dann auch weiterentwickeln. Professor Gerke, habe ich das soweit gut zusammengefasst? Alles klar. Dann dürfen wir uns jetzt auf die nächsten 55 Minuten freuen. Die Bühne ist Ihre.
Sondern ab dem Moment, wo Professor Gerke eben die Bühne betritt, bin ich, wie auch alle anderen im Raum, Teil des Geschehens.
Ich würde mir vorstellen, dass Sie jetzt die nächsten 45 Minuten sich so verhalten, als wäre das, als wären Sie in einem Briefing für ein Kabinett, in dem Ihnen das jetzt vorgestellt wird. Einfach so ein Gefühl bekommen, das ist jetzt die Aufgabenstellung an Sie, benehmen Sie sich so, wie Sie das machen würden.
Und das bedeutet wirklich volle Konzentration.
Um Sie mal auf Speed zu bringen, wir sind im Rahmen einer Simulation, soll realistisch sein. Also Sie können weder Joker-Fragen stellen, noch die ganze Zeit mitfilmen, fotografieren und so weiter. Die Idee ist, dass Sie derjenige sind, der jetzt gleich Entscheidungen treffen muss. Also, das betrifft nicht nur Sie als Person, sondern das betrifft auch Sie. Der Kreis derjenigen, um die wir uns kümmern müssen in solchen Simulationen, wenn es um die Top-Entscheidungsträger geht, bezieht auch die Familie mit ein. Das heißt, wir sehen, dass Angriffe gezielt gemacht werden auf Familienmitgliedern von Entscheidungsträgern, um den Entscheidungsträger zu beeinflussen.
Sich in den Kopf von Top-Entscheidungsträgern denken. Das ist die Aufgabe. Das Vorbild der Simulation sind übrigens Wargames, also militärische Simulationen, die schon lange in der Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten üblich sind.
Und man kann das so zusammenfassen, when the rubber hits the road. Wir wollen gerne wissen, wir wollen sicherstellen, dass die Leute, wenn sie in einer Zwangssituation sind, dann auch wirklich sofort funktionieren. Das ist die Idee. Stellen Sie mal vor, Sie sind ein Soldat, kommen aus irgendeinem sehr warmen Land und nehmen an einer UN-Friedensmission teil, die in irgendeinem sehr kalten Land ist. Dann können Sie natürlich den Soldaten hinsetzen im Rahmen eines solchen Briefings, so setzen uns hier mal zusammen hin. Und dann sage ich Ihnen, es ist sehr, sehr kalt in dem Land, wo du hingehst. Kannst du dir das vorstellen? Überlegst du, ja, alles klar, so, jetzt bist du vorbereitet. Und hier wissen, so funktioniert es aber nicht. Sondern wir müssen dann gucken, ist die Kleidung noch geeignet? Wie mache ich das? Ich kühle die Temperatur runter.
Und dann kann ich sagen, okay, vielleicht reicht das nicht, es ist höhere Feuchtigkeit, wenn es schneit. Also blase ich da Schnee rein und so weiter, bis ich irgendwann ein realistisches Umfeld habe.
Also dann. Haben Sie schon mal von einer Privatbank namens Hartmann gehört? Nein? Macht nichts. Ich übrigens auch nicht. Und tatsächlich existiert diese Bank auch nicht. Aber für die Simulation schlüpfen ich und der Rest des Raums nun in die Rolle des Vorstands dieser fiktionalen Bank. Die Simulation beginnt.
Die Idee ist also, Ihnen jetzt ein bisschen Einblick zu geben, was das für Sie bedeutet. Okay, gute Nachricht, es ist kein Test. Sie müssen nichts bestehen, Sie werden nicht bewertet. Sie müssen auch nicht von sich aus wissen, was zu tun ist, sondern ich gebe Ihnen unterschiedliche Optionen und die Idee ist, dass wir einfach mal so durchgehen, was könnte denn so im Unternehmen passieren. Wichtig für Sie jetzt als allererstes, Sie möchten ja mal wissen, was für ein Vorstand von was für einem Unternehmen bin ich denn überhaupt. Und deshalb stelle ich Ihnen jetzt ein Unternehmen vor aus dem Finanzbereich, Hartmann.
Hartmann ist eine der führenden Privatbanken. Das Unternehmen bietet seinen exklusiven Kunden eine große Bandbreite von Dienstleistungen. Das börsennotierte Unternehmen hat sich seit seiner Gründung.
Mit aufwendigem Promo-Filmmaterial und echt wirkenden Bilanzen führt uns Professor Gerke in das fiktive Unternehmen Hartmann ein. Was dann geschieht, zieht quasi jeden im Raum in den Bann der Ereignisse. Und was wie ein technischer Fauxpas vom Professor wirkt, ist eigentlich längst Teil des Ganzen. Und wenn ich vorhin gesagt habe, dass die Simulation beginnt, dann war das nicht ganz richtig, denn jetzt beginnt die eigentliche Simulation.
Die Technik ist die Zukunft, das ist die Technik ist die Zukunft. Okay. Gutes Stichwort.
Cyberangriff
geht los, oder? Kabel funktioniert nicht.
Das Unternehmen wird also erpresst, ist von den eigenen Daten abgeschnitten. Den Zugang und die Freigabe der eigenen Daten gibt es von den Erpressern nur gegen ein Lösegeld von 500.000 Euro. Von nun an werden ich und die Teilnehmenden immer wieder mit Fragen konfrontiert, die Professor Gerke per Mehrheitsentscheid von uns entschieden haben möchte.
So, haben Sie dieses Video da gesehen, in dem gefordert wird 500.000. Ich sage, Sie sind in unserem System. Ich kann Sie jetzt zumindest mal bestätigen, dass es eine Schadsoftware in einem System gibt. Das ist also tatsächlich so, wie gesagt, sehr eingeschränkt, isoliert. Wie ernst nehmen Sie das? Ich gebe Ihnen drei Optionen. Option 1, sehr ernst. Also das ist der Moment, wo wir den Krisenstab zusammenrufen. Wir gehen in den Alarmmodus. Wir sind jetzt hier Opfer eines Cyberangriffs. Option 2, okay, jetzt warten wir erstmal ab. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben
Und jede Entscheidung führt zu einem weiteren Schritt der Cybererpressung.
Er sagt, er nimmt es sehr ernst. Das ist fast alles, wenn so ein Professor da vorne steht und sich Cybersimulation macht. Strategisch gut gewählt. Wer sagt,
zunächst wird das Archiv des fiktiven Unternehmens betroffen und wir müssen entscheiden, wird nun ein Technikteam zur Remote Location des Archivs geschickt oder nicht? Dann, wer wird denn eigentlich zuerst informiert? Kunden, Versicherung oder das LKA? Nun ja. Später wird mir Professor Gerke einen entscheidenden Unterschied von dieser zu seinen sonstigen Simulationen erklären.
Gut, also Sie waren bei so einer Simulation, die eher so generisch war. Da ging es um eine Veranstaltung, wo sehr unterschiedliche Teilnehmer da waren. Das ist natürlich anders als so eine Simulation für einen Minister, ein Kabinett oder ein Board eines Großunternehmens. Aber es gibt intuitiv manchmal das Gefühl, ich würde das so oder so machen. Das funktioniert in vielen Szenarien in der wirklichen Welt. Die Erfahrung ist, dass das bei Cyberangriffen halt erstaunlich schlecht funktioniert, weil am Anfang unklar ist, wie wird sich dieser Plot weiterentwickeln, was ist überhaupt die Komplexität des Angriffs.
Der Plot der Simulation wird immer komplexer. Hier eine Mail, die tatsächlich vor uns aufploppt.
Da kam eine E-Mail. Sehr geehrte Damen und Herren, wir arbeiten bereits an einem Lösungsvorschlag. In der Anlage finden Sie relevante Teile unserer Notfallpläne. Auch eine gute Nachricht, es gibt anscheinend Notfallpläne. Der Aufsichtsrat und unsere Versicherung legen großen Wert auf eine strikte Einheit von Herrn Heider. So, Frage an Sie. Wie wollen wir vorgehen? Option 1. Wir öffnen das und gucken uns das mal an. 2, 3 Leute. Wir finden eine spannende Diskussion nachher.
Da dann ein Anruf auf Professor Gerkes Handy.
Okay, haben wir da. Aber ich muss dann mal hier, nimmt man an. Gerke, hallo. Hallo.
Guten Tag, hier ist Heidemann.
Ah, nein. Hallo.
Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass ich eine E-Mail mit einem Notfallplan geschickt habe. Wenn ihr in den nächsten 30 Minuten mehr wissen, ich melde mich da wieder.
Okay, ich gebe es weiter. Danke.
Dankeschön, ich melde mich.
Okay. Dann stellt sich schließlich beides als Falle heraus und jede Entscheidung von uns hat Folgen und schnell scheint es, als treffen wir irgendwie immer die Falschen.
Er sagt über 1 Million. Okay, jetzt nehmen nicht mehr alle teil. Es gibt den einen oder anderen, den ich aufzeige. Das ist absolut legitim. Sie werden nicht gezwungen von mir. Also Sie können sich vorstellen, am Kabinettstisch mit 8 Leuten, wenn da 2 Leute so langsam unter den Tisch gleiten, nach dem Motto, hoffentlich sieht mich keiner, funktioniert nicht. Das heißt, wenn Sie sich das nächste Mal Gedanken darüber machen und sagen, also diese peinlichen Entscheidungsträger, was haben Sie da wieder für einen Mist entschieden und so weiter, das ist mitunter eine sehr unangenehme Situation, in der Sie da sind. Ich werde da im Debriefing noch ein bisschen drauf eingehen. Also meine Sympathie ist mit denen, die jetzt gerade nicht aufgezeigt haben, aber versuchen Sie, eine Entscheidung zu treffen. Denn das müssen diese Damen und Herren auch machen. Okay, also wir haben jetzt hier mal so ungefähr ein Gefühl bekommen, also die meisten sagen schon, das wird deutlich teurer.
Das Prinzip, dass man irgendwann nicht mehr mitentscheidet, das kennt Professor Gerke übrigens.
Man sieht das bei den Simulationen, man hat das auch gesehen bei der Simulation, bei der Sie teilgenommen haben, dass bei den ersten Entscheidungen Sie fast 100% Teilnahme hatten und dann nach der 3., 4., 5., wenn die Leute merken, ich liege völlig daneben, vielleicht ein Drittel erst und nachher die Hälfte an der Entscheidung nicht mehr teilnimmt, das funktioniert bei 100 Teilnehmern, das funktioniert aber nicht bei 5 Leuten im Board oder 10 Leuten im Kabinett.
Es sind 45 Minuten voller schwerer Entscheidungen.
Es scheint aber mittlerweile ein bisschen dramatischer zu sein. Ich kann nicht genau sagen, aufgrund Ihrer Entscheidung, das Dokument aufzumachen oder ob es einen anderen Grund hat, aber jedenfalls scheint dieses Schadsoftware-Problem eben ein Schadsoftware-Problem tatsächlich gewesen zu sein von einem isolierten Computersystem da in dem Archiv.
Mittlerweile am Ende stehen die 2 entscheidenden Fragen im Raum.
So, jetzt kommen wir zur Gretchenfrage. Wie sieht's aus? Also, die wollen 500.000 Euro. Sie haben eben bei dem kleinen Angriff schon geschätzt, das wird über 500.000 deutlich kosten. Ich gehe mal davon aus, jetzt ist Ihnen klar, das wird auch noch deutlich teurer. Ich brauche gar nicht mehr zu fragen, wie viel wir jetzt reden. Was machen wir? Option 1, zahlen. Option 2, naja, wir zahlen. Aber erstmal versuchen wir zu verhandeln. Wir gucken mal, ob wir den Preis ein bisschen nach unten bekommen. Die sagen 500.000. Wir können dir mal vorschlagen, wie sieht es aus mit 250.000.
Lösegeld zahlen oder nicht? Bis dahin haben wir bereits mehrfach festgestellt, dass der geschätzte Schaden für das fiktive Unternehmen von Mal zu Mal zu Mal höher wurde.
Die meisten haben gesagt, wir werden nicht zahlen. Das heißt, Ihnen ist bewusst, Sie haben jetzt den nächsten Schaden, der wahrscheinlich deutlich über 1 Million ist. Sie hätten sich freikaufen können durch 500.000. Die Wahrscheinlichkeit wäre relativ hoch gewesen. Sie haben aber gesagt, ich wähle den schwereren Weg und ich setze mich damit auseinander. Das Problem bei diesen Ransomware-Angriffen ist nicht nur so, dass Daten nicht verschlüsselt sind und Sie nicht mehr darauf zugreifen können, sondern als zusätzliches Druckmittel müssen die Täter, dass die Daten bei Ihnen abziehen und dann mit der Veröffentlichung gegebenenfalls drohen oder damit irgendwas machen. Und wir haben leider festgestellt, dass nicht nur Rechner verschlüsselt sind, sondern dass auch massenhaft Daten abschließen. Das heißt, das sind Daten, die unser System verlassen und irgendwo im Internet verschwinden.
Und schließlich die große Frage, sollen wir das Unternehmen und alle Daten vom Strom nehmen, um weiteren Datenabfluss zu verhindern und damit einen Millionenschaden in Kauf nehmen?
Ungefähr die Hälfte des Security-Teams sagt, wir müssen jetzt hier sofort abschalten. Das heißt, wir müssen jetzt hier alles ausmachen. Wir können das jetzt auch nicht selektiv machen, weil wir wissen gar nicht, welche Daten wo abfließen, sondern alles raus. Das wird natürlich ganz, ganz bitter werden, weil wir erstens unsere eigenen Systeme nicht mehr nutzen können. Wir können nicht kommunizieren. Wir können auch keine PR-Arbeit machen und so weiter. Wir können Mitarbeiter nicht mehr erreichen. Aber hier fließen Daten ab und das können wir einfach nicht riskieren, weil wir nicht wissen, was es ist. Und das Zweite ist,
wir können nicht intuitiv uns Gedanken darüber machen, dass eventuell das regulatorisch uns vom US-Finanzmarkt abschneidet, wenn wir an eine sanktionierte Organisation zahlen. Das ist nicht so, dass man das in einer Stresssituation nebenbei mal aus dem Bauch heraus richtig entscheidet, sondern die Erkenntnis bei vielen ist, dass man sagt, wir schauen uns mal die 5 wahrscheinlichsten und die 5 schwersten Angriffe, die uns treffen kann, an und dafür entwickeln wir Notfallszenarien, bei denen wir vorab abstimmen, wie wir reagieren werden, damit es dann halt nicht aus dem Bauch hinaus von irgendjemandem entschieden werden muss.
Es ist fast, als seien wir von einem lösbaren Problem gestolpert in die existenzielle Bedrohung eines fiktiven Unternehmens. Das folgende Debriefing von Professor Gerke wirkt fast, als seien die Lichter in einem Kino angegangen.
An dieser Stelle das Ganze unterbrechen. Sie haben es gut geschlagen. Weil es mir ganz wichtig ist, insbesondere aufgrund Ihrer Antworten, weil Sie sehr divers waren, ein wenig in das Debriefing einzusteigen und Ihnen noch ein paar wichtige Informationen mit auf den Weg zu geben. Das, was Sie heute gemacht haben, ist ganz typisch. Also das bedeutet, die unterschiedlichen Antworten, dass Leute unterschiedliche Meinungen dazu haben, das ist ein ganz zentrales Element.
Der Schwerpunkt von Professor Gerkes Arbeit liegt in der Entwicklung innovativer Ansätze zur Bekämpfung einer Problematik, die sich in den letzten Jahren zu einem zentralen Problem für Regierungen und Unternehmen entwickelt hat. Die Cyberkriminalität.
Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Als Berater hat er schon die NATO, die EU und die G20 im Bereich Cybersecurity und Digitalisierung unterstützt. Er ist auch Mitglied von Europol und der ITU High Level Expert Group. Auf höchster Ebene sind die Entscheidungsträger in kleinerer Zahl als bei der eben gezeigten Simulation, bei der ich war. Bei ihnen steht dann viel mehr auf dem Spiel. Entscheidungen und Sicherheit. Das ist bei Cyberangriffen nicht voneinander zu trennen. Aber wie funktioniert so eine Entscheidungsfindung? Macht es einen Unterschied, wer in Verantwortung ist? Und wie gut funktionieren denn eigentlich die Simulationen? Ich habe Professor Gerke für Alles Digital noch einmal getroffen, um all das mit Ihnen zu besprechen. Alles Digital auf der Suche nach der perfekten Entscheidung in einer hochgefährlichen Situation. Dann würde ich einfach mal sagen, herzlich willkommen bei Alles Digital. Herr Professor Gerke, schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe jetzt das große Glück, in Anführungszeichen, gehabt, eine Ihrer Simulationen mitzuerleben. Die Frage, die man sich, glaube ich, stellen muss, und das können Sie wahrscheinlich besser sagen als ich, ist so ein bisschen, was ist der Hintergrund dieser Simulation? Also worauf ist das angelegt?
Wir nutzen seit ungefähr 10 Jahren diese Simulation, um sie realistischer vorzubereiten. Das ist angelehnt an das Wargaming, was im Militär benutzt wird, oder Serious Gaming, dass die Leute wirklich mal in so eine Lage reinversetzt werden und unter Stress bestimmte Entscheidungen treffen müssen, die Komplexität sehen. Und das Ganze aber schneller stattfindet als in der Realität, damit man halt mehr in so einer Simulation unterbringen kann. Und diese Simulationen sind nicht vorgefertigt, sondern werden maßgeschneidert jeweils auf den Staat beziehungsweise das Unternehmen und bilden die individuelle Risikosphäre ab, sodass die Entscheidungsträger danach ein besseres Gefühl dafür haben, was gibt es für konkrete Risiken für mich, was sind die wahrscheinlichsten, was sind die schwersten, und mit so einer Simulation besser vorbereitet werden. Die können da Sachen ausprobieren, ohne dass das Unternehmen oder der Staat irgendwelchen Schaden nimmt. Und man kann es insofern als Trainings- und als Awareness-Raising-Tool einsetzen.
Was würden Sie denn sagen, wenn Sie jetzt sagen, Sie machen das seit 15 Jahren in ähnlicher Form, also es hat sich ja wahrscheinlich weiterentwickelt, was sind denn die entscheidenden Veränderungen in den 15 Jahren? Also was ist sozusagen die Anforderung, die eine Simulation haben muss heute, anders als vor 5, 10 oder 15 Jahren?
Die Methodik der Simulation hat sich eigentlich nicht verändert. Die Idee ist, dass man ein möglichst realistisches Umfeld schafft und den Protagonisten die Möglichkeit gibt, Szenarien zu durchlaufen. Die Technik hat sich etwas verändert. Wir nutzen mittlerweile Machine Learning-Ansätze, um den Plot zu generieren und auch während der Simulation zu kontrollieren. Das Ganze soll dynamisch sein, je nachdem, wie die Entscheidungsträger entscheiden. Entwickelt sich der Plot in die eine oder die andere Richtung weiter? Das ist ganz wichtig, ein ganz wichtiges Element, weil so ist die Realität und so versuchen wir es auch abzubilden. Das hat sich also geändert und natürlich haben sich die Szenarien geändert. Also das heißt, das sieht man aber nicht mal nur über die Zeit gesehen, sondern halt jedes Unternehmen oder jeder Staat hat eigene Risiken und insofern unterscheidet sich das, was man simulieren muss.
Jetzt habe ich ja eine solche Simulation auch miterlebt. Vielleicht mal beispielhaft. Es ist ja ein bisschen so angelegt, dass auch viele Überraschungsmomente da sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Profil, die Anforderung der Simulation, die ich miterlebt habe, eine andere ist als die für, wie Sie gerade sagten, ist ja immer individuell für die Situation, aber auch von der Anforderung her. Also die Umstände, in denen die sowohl Vorstände als auch vielleicht die staatlichen Akteure sind, sind ja sicherlich, also man muss ja versuchen, eine möglichst realistische Situation zu erzeugen. Gelingt das? Also gelingt es, die Leute in eine Situation zu versetzen, wo sie tatsächlich diesen Druck verspüren, Entscheidungen zu treffen?
Ja, also das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Also einmal, das Ganze muss individualisiert sein, damit es maximal effektiv ist. Bringt halt nichts, wenn Sie mit einem Vorstand eines Global 500 Unternehmens oder mit einem Minister was durchspielen. Und es geht eigentlich, in der Simulation geht es um einen ganz anderen Staat oder ein ganz anderes Unternehmen. Das bringt nichts. Also einmal, es muss realistisch sein. Das zweite ist, Sie müssen es schaffen, die Leute in eine Situation zu bringen, wo sie nicht mehr darüber nachdenken, dass sie in einer Simulation sind, sondern das Ganze sollte sich möglichst realistisch anfühlen. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weisen machen. Das ist einmal die Plotgestaltung, und das muss dann auch die künstliche Intelligenz abbilden, weil die Plot-Elemente müssen zueinander passen. Und darüber hinaus ist es halt ganz wichtig, dass man dieses Stresselement hervorruft. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise machen. Man kann das mit relativ banalen Mitteln machen, wie zum Beispiel das Runterkühlen der Temperatur. Man kann so ein Flickerlicht machen, man kann alle möglichen Tools nutzen, um so eine Situation zu schaffen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also Sie waren bei so einer Simulation, die eher so generisch war. Da ging es um eine Veranstaltung, wo sehr unterschiedliche Teilnehmer da waren. Das ist natürlich anders als so eine Simulation für einen Minister, ein Kabinett oder ein Board eines Großunternehmens. Aber auch da kann man versuchen, die Leute in so eine Situation zu bringen, dass sie sich nicht mehr in einer Simulation fühlen, sondern dass sich das möglichst real anfühlt. Ist natürlich bei so einer Veranstaltung viel schwieriger, als wenn sie die Leute in einem Raum haben. Und die Erfahrung ist, dass das ganz gut funktioniert. Also gerade bei so Alpha-Tieren in der Politik und in der Wirtschaft, die lassen sich da relativ schnell drauf ein und so über den Daumen gepeilt dauert das so ungefähr 20 Minuten. Dann sind die meisten so da drin, dass man das realistisch abbilden kann.
Ja, ich erinnere mich sehr schön, dass Sie das erzählt hatten, dass man von einer sehr steifen Begrüßung hinkommt zu einige Stunden später, die Krawatte ist etwas gelockerter und man hat Schweiß auf der Stirn. Also es scheint ja sozusagen einen klaren Effekt zu erzeugen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mich zurückerinnere, es hat ja auch bei uns diesen Effekt erzeugt, ohne dass diese Drucksituation da war. Das Licht hat nicht geflackert, die Temperatur war gut, aber allein in diese Entscheidungssituation zu kommen. Wir haben das in der Simulation ja so gelöst, dass mehr oder weniger per Mehrheitsentscheid entschieden wurde. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind die meisten Entscheidungen falsch gewesen. Also sozusagen weg von ihrer Empfehlung, ihrer nachträglichen, die wir natürlich erst im Nachhinein erfahren haben. Ist das ein übliches Muster oder haben Sie das Gefühl, das variiert extrem? Also gibt es Personen, die auch von der Anlage her, von der Erfahrung her sozusagen instinktiv die richtigen Entscheidungen treffen? Oder ist es normal, dass eher die Falschen getroffen werden am Anfang?
Ja, ich würde nicht mal sagen, dass man, ich würde nicht mal zwischen richtig und falsch unterscheiden, sondern eine der Hauptherausforderungen für die Entscheidungsträger in solchen Situationen bei Cyberangriffen ist es, dass es mitunter gar keine richtige Entscheidung gibt, sondern es gibt halt nur schlechte Entscheidungen und man muss sich die beste der schlechten aussuchen. Und das ist so ein Leadership-Skill, den man teilweise erst vermitteln muss, weil die Protagonisten immer auf der Suche sind nach der besten, nach einer richtig guten Entscheidung. Und wenn die nicht kommt, suchen sie immer weiter und das dauert dann im Endeffekt zu lange. Mitunter muss man sich darauf vorbereiten, dass es halt Unsicherheiten gibt, wo sie nicht sagen können, ich brauche jetzt alle Fakten und erst dann treffe ich eine Entscheidung. Und dass es mitunter halt auch schwierige Entscheidungen gibt, bei denen es keine gute gibt. Vom Prinzip her ist es aber so, dass die Simulation gerade auch dazu geeignet ist, den Protagonisten klarzumachen, dass so Entscheidungen aus dem Bauch hinein heraus bei Cyberangriffen mitunter einfach nicht funktionieren. Es gibt intuitiv manchmal das Gefühl, ich würde das so oder so machen. Das funktioniert in vielen Szenarien in der wirklichen Welt. Die Erfahrung ist, dass das bei Cyberangriffen halt erstaunlich schlecht funktioniert, weil am Anfang unklar ist, wie wird sich dieser Plot weiterentwickeln, was ist überhaupt die Komplexität des Angriffs. Und daher glaube ich, dass man gerade das in diesen Simulationen gut vermitteln kann, wo halt die Leute das Gefühl haben, ich zeig mal auf und entscheide mich für einen bestimmten Weg. Und nachher halt feststellen, das funktioniert nicht. Und eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass die Institutionen, die diese Simulation realistisch einsetzen, für die wir die also im Kern machen, das dann nutzen. Also diesen Impuls nutzen und zu sagen, okay, die Frage, ob wir ein Lösegeld zahlen, können wir nicht intuitiv treffen, weil wir die Komplexität gar nicht abschätzen können. Wir können nicht intuitiv uns Gedanken darüber machen, dass eventuell das regulatorisch uns vom US-Finanzmarkt abschneidet, wenn wir an eine sanktionierte Organisation zahlen. Das ist nicht so, dass man das in einer Stresssituation nebenbei mal aus dem Bauch heraus richtig entscheidet, sondern die Erkenntnis bei vielen ist, dass man sagt, wir schauen uns mal die 5 wahrscheinlichsten und die 5 schwersten Angriffe, die uns treffen kann, an und dafür entwickeln wir Notfallszenarien, bei denen wir vorab abstimmen, wie wir reagieren werden, damit es dann halt nicht aus dem Bauch hinaus von irgendjemandem entschieden werden muss. Das ist so die eine der wichtigsten Botschaften der Simulation.
Ist ja sicherlich auch ein, in Anführungszeichen, größeres Problem, dass es am Ende auf eine Person im Zweifel ja ankommt. Also man kann ja keine demokratische Mehrheitsentscheide brauchen auf Diskussionen, brauchen dann einen Handheben. Und wenn da jetzt 10 Leute im Raum sind, kann ich es mir vorstellen, ist am Ende schwieriger, eine Entscheidung zu finden als mit einer Person. Oder ist das anders?
Das kommt drauf an. Also diese Entscheidungsfindung ist mitunter sehr unterschiedlich. Wenn Sie so erfolgreiche familiengegründete Unternehmen in Deutschland nehmen, kann es ihnen passieren und ist es bei uns bei Simulationen passiert, dass der Vorstand eine bestimmte Entscheidung abgestimmt hat und getroffen hat und im Aufsichtsrat dann die Familienmitglieder sitzen und nur den Kopf schütteln und sagen, das würden wir niemals durchwinken. Also hört sich in der Theorie spannend an, aber so eine Entscheidung würden wir niemals zustimmen. Da kann es Dynamiken geben, die man nicht einschätzen kann. Es gibt man sieht das bei den Simulationen, man hat das auch gesehen bei der Simulation, bei der sie teilgenommen haben, dass bei den ersten Entscheidungen sie fast 100% Teilnahme hatten und dann nach der dritten, vierten, fünften, wenn die Leute merken, ich liege völlig daneben, vielleicht ein Drittel erst und nachher die Hälfte an der Entscheidung nicht mehr teilnimmt. Was halt wichtig ist für das Unternehmen nachher, ist, dass da möglichst eine Einstimmigkeit getroffen wird, dass man also sich vorher abstimmt oder eine Entscheidung findet in so einem Gremium und sich überlegt, wie gehe ich mit bestimmten Situationen um. Klar, es gibt immer neue Herausforderungen, wenn es dann so wirklich ein Angriff stattfindet, aber man müsste so eine Grundabstimmung erstmal haben, damit die Diskussionen da nicht während des Angriffs stattfinden, denn da ist nicht die Zeit und meistens auch nicht die Ruhe, um das alles abzuwägen. Deshalb ist die Empfehlung danach im Nachhinein häufig, dass sie sich bestimmte Szenarien nochmal angucken und da Lösungsansätze erarbeiten, die abstimmen, da aber auch Korridore lassen. Also man kann halt nicht zu spezifisch sagen, den Fall definieren und wenn der Fall auch nur geringfügig anders in der Realität eintritt, passt das alles nicht mehr, sondern man braucht so eine gewisse Flexibilität. Diese Vorabstimmung ist aber extrem wichtig.
Ja. Vielleicht eine etwas polemische Frage, aber haben Sie das Gefühl, es macht einen Unterschied, ob eine Gruppe von Männern oder eine Gruppe von Frauen eine Entscheidung trifft?
Unbedingt. Also die, zumindest bei den Simulationen. Ich würde sagen, in der Realität, bei den Angriffen, die ich dann halt mitverfolgt habe, wo ich die Entscheidungsträger beraten habe, war es schwerer rauszulesen. Aber bei den Simulationen ist es so, dass weibliche Führungskräfte meistens erheblich erfolgreicher sind bei diesem System, weil sie nicht so fokussiert auf Bauchentscheidungen sind wie der ein oder andere männliche Entscheidungsträger, die da sehr Testosteron gesteuert mitunter rangehen und sehr schnell Entscheidungen treffen, während weibliche Führungskräfte genauso harte Entscheidungen treffen und schwierige Entscheidungen treffen, aber einfach nur so ganz allgemein verallgemeinert ist. Also kann man wirklich nicht für jeden Fall sagen, aber so verallgemeinert sagen kann, dass die Interaktion komplexer ist mit den weiblichen Führungskräften und deshalb, das ist eine Herausforderung für die Simulation, weil man mehr Eventualitäten abbilden muss, weil mehr Rückfragen gestellt werden, mehr Aufgaben in die Teams gegeben werden, während mitunter der ein oder andere Entscheidungsträger die Teams dann gar nicht einbezieht oder externe Diensteanbieter nicht einbezieht und zum Beispiel vergisst, dass es ein Versicherungsunternehmen gibt, was den Schaden decken würde, wenn man ihn nur rechtzeitig melden würde. Und das spielt dann keine Rolle.
Ja, was mir sehr im Kopf geblieben ist, ist die war sozusagen genau die Rolle von Versicherung in diesen Simulationen. Also die Rolle von, wann involviere ich wen in welcher Situation. Und ich war doch sehr überrascht davon, sozusagen eigentlich, was am Ende möglich ist, auch für ein Unternehmen, in dieser schrecklichen Situation im Zweifel, wo Daten auf dem Spiel stehen, wo im Zweifel sogar die Zukunft des Unternehmens auf dem Spiel steht, was da teilweise von Versicherung abgedeckt ist. Ist das heute immer noch so? Wird das zukünftig auch so sein? Weil theoretisch müssten sich ja Versicherungen in die Situation kommen, dass man nicht dafür haften kann. Also ich erinnere mich daran, dass Sie jetzt so ein bisschen beschrieben hatten, welche Rolle Versicherungen einnehmen in den 2000er Jahren, als sozusagen Cyberangriffe noch so eine theoretische Geschichte waren, dass wenn man jetzt als Unternehmen in einen Cyberangriff gerät, dass dann eine Versicherung alles zahlt, das wird sich doch sicherlich ändern, oder?
Also man muss ein bisschen früher sagen, also 2000er würde ich nicht sagen, ich würde sagen, so ab 2010 oder ging die Diskussion los, dass vielleicht eher 13, 14, waren eine sehr, sehr intensive Diskussion, dass die Versicherungen in diesen Markt eingestiegen sind, die Cyberversicherungen so nach DNO-Versicherungen für sich entdeckt haben, mitunter sehr viele Risiken gezeichnet haben und man sieht das heute an den Policen und die sie heute bekommen, an den Produkten, wie sie heute offeriert werden, da haben die sich teilweise auch eine blutige Nase geholt, weil sie halt in vielen Fällen gezahlt haben. Das hat unterschiedliche Auswirkungen gehabt. Also einmal bekommt man die Versicherungsprodukte meiner Erfahrung nach gar nicht mehr so, wie man sie teilweise am Markt bekam. Die sind also, was die Summen angeht und was die Bedingungen angeht, vorsichtiger geworden. Man muss aber auch sagen, dass es Indikationen gibt, dass die sehr lockere Art, mit denen Versicherungen wirtschaftlich Entscheidungen getroffen haben und gesagt haben, hier zahlen wir, weil das ist für uns ein geringeres Risiko, als wenn der Schaden sich realisiert bei solchen Ransomware-Angriffen. Diese gesamte Wirtschaftszweig von Ransomware-Angriffen befeuert hat, sodass man sagen kann, das ist ein Teil der Probleme, mit denen wir heute zu kämpfen haben, mit diesen sehr vielen Angriffen, eventuell auch durch diese sehr lockere Zahlungsmoral der Versicherungen gefördert wurde. Und das ist also durchaus ein schwieriges Feld. Es ist viele Unternehmen setzen auf Versicherungen. Es ist eine der Komponente, um Risiken zu mitigieren beziehungsweise abzusichern. Aber wichtig ist da auch, dass das dann halt funktioniert. Man muss also wissen, welche Risiken werden gedeckt. Teilweise haben Versicherungen diese Simulationen von uns genutzt und haben gesagt, bitte führt hier mit einem Kunden von uns eine Simulation durch, damit wir sicherstellen können, dass der den Prozess, der einzuhalten ist, wenn es zu einem Schadensfall kommt, dass sie den richtig verstehen, dass sie uns rechtzeitig ins Boot holen. Und sie wollten sich davon vergewissern. Versicherungen haben das Instrument auch genutzt, um sicherzustellen, dass wenn sie Risiken zeichnen bei einem Unternehmen, sie das Gefühl haben, dass die Entscheidungsträger Herr der Situation sind und wissen, was für Risiken es in ihrem Unternehmen gibt und wie sie reagieren müssen. Also das waren, da war ein sehr intensiver Austausch mit der Industrie da.
Ist es dann nicht theoretisch so, dass die Simulation auch fungiert als, ja, ich sag mal, so Gradmesser? Wie gut stehen wir eigentlich da? Also es ist ja nicht nur eine Vorbereitung, sondern es ist ja eigentlich auch ein Gradmesser der allgemeinen, ja, Vorbereitung des Unternehmens auf einen theoretischen Cyberangriff. Da werden doch wahrscheinlich extreme Unterschiede sein, oder? Was die Vorbereitung, die Bereitschaft für einen solchen Fall betrifft?
Ja, also es gibt zwei Sachen. Wir benutzen das Instrument nicht, um Noten zu verteilen. Also wir haben kein Instrument zu sagen, okay, am Ende, das gibt 6 von 10 Punkten, weil das kann man unheimlich schwierig machen, weil das Feedback sehr schwierig zu digitalisieren ist, um zu sagen, das lassen wir irgendwie automatisch auswerten. Aber Sie sehen Unterschiede, sehen große Unterschiede bei den Unternehmen. Sie sehen, die meisten Unternehmen haben halt eine Cybersecurity-Strategie und sie haben auch technische Maßnahmen getroffen. Mitunter ist das aber bei den Entscheidungsträgern noch nicht angekommen. Und ich sehe aber so einen Trend, klar, bei den großen und sehr großen mittelständischen Unternehmen ist da auf jeden Fall viel passiert in den letzten Jahren. Da würde ich sagen, sind die allermeisten Entscheidungsträger mittlerweile sehr gut vorbereitet. Da hat sich viel getan. Wir sehen aber auch, dass durch Instrumente wie die NIS2-Richtlinie der EU, die umgesetzt wird in Deutschland, wir zunehmend auch regulative Maßnahmen haben, um die Geschäftsführung in mittleren und kleinen Unternehmen einzubeziehen. Also das bedeutet, wenn Unternehmen zu den von der NIS2-Richtlinie umfassten Unternehmen gehören und insofern ein Mindestschutz festgelegt wird, dann gehört dazu auch die Schulung und Einbeziehung der Geschäftsführung. Und das ist halt etwas, wo sie dann diese Diskussion suchen müssen und dann halt wiederum die Frage ist, reicht das, wenn ich dem so ein Briefing vorlege oder muss ich das mit denen mal wirklich durchlaufen? Und diese Krisenübungen, die in vielen Unternehmen teilweise in dem Bereich der technischen Teams üblich ist, ist etwas, wo ich denke, das wird als ganz logische Konsequenz der EU-Vorgaben und der deutschen Umsetzung, wird das in Zukunft bei den Unternehmen Standard werden. Also dass die Geschäftsführung bzw. der Vorstand einbezogen wird und praktische Übungen durchläuft.
Ja. Wenn es dann so eine komplexe Simulation ist, wie Sie das teilweise möglich machen, haben Sie das Gefühl, dass, also vielleicht anders gefragt, sind diese Simulationen nah an der Realität? Also ist das tatsächlich so, dass die Simulationen einen Fall darstellen, den sie tatsächlich dann im Nachhinein in anderen Fällen tatsächlich so erlebt haben?
Absolut, absolut. Also das heißt, wir simulieren auch bei den einfacheren Simulationen, wie sie beigewohnt haben, die wir für Veranstaltungen machen, die haben wir jahrelang für die Münchner Sicherheitskonferenz gemacht, wo sie halt unterschiedliche Protagonisten haben. Da wählen wir realistische Fälle, die so aufgetreten sind. Das heißt, das ist nicht irgendwie rein fiktiv. Und wenn es dann um die Simulation geht für Unternehmen und für Regierungen, dann ist es so, dass die also wirklich bis zum letzten Punkt individualisiert werden. Das heißt, sie sehen dann ein Dashboard, was wirklich so aussieht wie das Dashboard, was das Unternehmen nutzt. Die Personen, die dort eventuell interagieren, sind genau die Leute aus dem Unternehmen kennen. Das Ganze, die E-Mail sieht so aus wie eine E-Mail, eine ankommende E-Mail sieht so aus wie eine E-Mail, die auch in dem Unternehmen wirklich so ankommen könnte. Die Sprache ist angepasst. Das ist also sehr viel Vorbereitungszeit, um das zu individualisieren. Aber nur dann funktioniert es.
Ja, klar. Es ist ja zu einem großen Teil im Zweifel auch ein emotionaler Faktor. Also ich glaube, das ist ja im Zweifel dann das, wo die Leute merken, dass es eine echte Situation sein könnte. Also wenn das alles fremd ist, dann ist man irgendwie eine Persona außerhalb seines Körpers und sagt, ja, die trifft jetzt Entscheidungen. Aber es muss ja wahrscheinlich so persönlich wie möglich sein.
Genau, also ansonsten ist halt immer die Gefahr, dass die Leute sagen, bei mir kann das nicht passieren. Also das ist schön in der Theorie und andere Unternehmen mag das betreffen, hier ein fiktives Unternehmen, aber bei mir nicht. Es ist nicht ganz so eine große Hürde, weil wir den Entscheidungsträgern immer wieder sagen, also sagen wir mal, wir nehmen ein fiktives Unternehmen und spielen das durch. Die Frage ist nicht, so sehr, wie ist das jetzt genau passiert? Also wie sind die Täter in das System reingekommen und haben das hervorgerufen, sondern die Frage ist, wie gehen sie als Entscheidungsträger damit um? Und das kann man theoretisch auch auf Grundlage fiktiver Unternehmen machen, aber wir machen das mit realistischen Angriffen. Ja. Und auf ein realistisch gebautes Umfeld, virtuelles Umfeld.
Ja, vielleicht zum Abschluss, weil ich das faszinierend finde, wenn ich darüber nachdenke, würden Sie sagen, es ist ein Problem und in Zukunft wird das anders sein, dass es möglich ist, sozusagen den emotionalen Druck von Menschen in dieser Situation zu nehmen in Zukunft? Also gibt es eine Möglichkeit, bestimmte Dinge vorwegzunehmen, automatisieren, in Teams zu verteilen, Verantwortlichkeiten zu verteilen? Oder wird es auch zukünftig auf diese emotionale 1-0-Entscheidung, wir machen das so oder so, hinauslaufen, immer wieder? Also ist es nicht theoretisch ein Problem, dass immer die emotionale, menschliche Entscheidung am Ende sozusagen dasteht und man das nicht irgendwie abfedern kann? Oder kann man das irgendwie abfedern?
Ja, es sind sehr viele Facetten, die da mit eine Rolle spielen. Ich denke mal, dass es grundsätzlich viel Potenzial gibt, um menschliche Fehler, emotional geleitete Entscheidungen rauszunehmen und damit zu einer rationaleren Betrachtung zu kommen. Also nehmen wir nur mal Verkehr und die Automatisierung von Verkehr, von Fahrzeugen, die selber lenken. Wenn ich halt einen Fahrer habe, der nicht übermüdet ist oder gestresst gerade und deshalb weniger Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr hat, wenn ich da so Systeme ihm zur Seite stelle, die ihn dabei unterstützen und bestimmte Sachen korrigieren, würde ich das erstmal als positive Sache sehen. So sehen wir das auch im Cybersecurity, dass viele komplexe Analyseprozesse mittlerweile automatisiert werden. Die Frage ist, ob wir wegkommen werden von Protagonisten, die Entscheidungen treffen und dabei Emotionen und Erfahrungen eine Rolle spielen. Und das sehe ich aktuell jetzt erstmal nicht, sondern ich denke, dass wir auf absehbare Zeit Personen haben, die solche Entscheidungen treffen, die im Laufe ihrer Karriere Erfahrungen gemacht haben, die sie geprägt haben. Und das spielt irgendwo da eine Rolle. Was man halt schaffen muss, ist, dass man sehr unterschiedliche Protagonisten, die ein Entscheidungsgremium bilden, irgendwo auf eine Linie bekommt. Das ist aber nichts Cyberspezifisches, sondern das ist eine Herausforderung, die Unternehmen jeden Tag bei allen möglichen Sachen haben. Und die müssen wir halt nur im Cyberbereich ebenfalls schaffen, wo mitunter Improvisation ein bisschen schwieriger ist. Deshalb denke ich, dass es weniger so Technologie ist, die den Protagonisten helfen wird, sondern dieses Erlebnis, dass sie was durchlaufen haben, so eine Simulation und festgestellt haben, das funktioniert so nicht. Also ich habe mir zwar eingebildet, ich kann das einfach aus dem Bauch hinaus entscheiden, aber ich habe festgestellt, welche Komplexität das hat. Und ich sitze nachher da und habe diese Entscheidung getroffen und konnte die Konsequenzen gar nicht überschauen. Also ich nehme jetzt wirklich nur mal so ein krasses Beispiel, was wir sehr selten simulieren, weil die meisten Beteiligten da frühzeitig reagieren. Aber dass an irgendeine sanktionierte Organisation gezahlt wird und aufgrund aller möglichen Verträge, Klauseln in Verträgen, die nicht mehr die Verträge unwirksam werden oder sie Vertragsstrafen zahlen müssen oder sie von Finanzmärkten abgeschlossen sind. Wenn man einmal so diese festgestellt hat, Gott, also ich könnte mit ein paar Entscheidungen zu der Stelle kommen, werden die Leute vorsichtiger und durch diese Diskussionen, die in den Unternehmen, in den Entscheidungsgremien dann stattfinden, sehe ich eine weniger emotional aufgeladene Entscheidung und intuitive, sondern halt viel mehr rationale Entscheidung bei den Hauptteilnehmern.
Ja. Vielleicht, wenn in Ordnung, zwei kurze persönliche Fragen. Die eine ist, was fasziniert Sie so daran? Also ich habe das Gefühl, hatte ich schon bei der Simulation, Sie sind sehr, 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 sehr tief drin in der Thematik, anders geht es nicht. Und auch von einer gewissen Leidenschaft erfasst, was ich, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig finde, wenn man versucht, anderen Leuten zu vermitteln, Sensibilität für dieses unfassbar wichtige Thema irgendwie zu geben und einen realistischen Fall zu kreieren, dass man das, was man da macht, gerne macht. Ist das so? Also machen Sie das gerne und wie sind Sie dazu gekommen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache es gerne. Die Haupttätigkeit für uns halt diese Auseinandersetzung mit diesen Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft, das ist einfach sehr spannend, weil das interessante Personen sind, die es geschafft haben, in diesen Top-Positionen in den Unternehmen und der Politik zu sein. Das gibt sehr unterschiedliche Charaktere, die dort sind und diese Diskussion, diese Auseinandersetzung ist auf jeden Fall interessant. Was diese Veranstaltungen angeht, halte ich Simulationen für ein gutes Instrument, weil es diese Hürde zwischen Teilnehmern und Redner oder Moderator verschwinden lässt.
Ja, und die letzte Frage, weil sie immer in dem Podcast stattfindet und bei Ihnen finde ich sie besonders interessant. Gibt es was Sie nur noch was Sie immer noch nur analog machen? Bei Ihnen vielleicht auch aus Sicherheitsgründen, aber es ist natürlich auch auf eine Präferenz abzielen.
Ja, also alles Mögliche. Ich bin da in vielen Bereichen noch analog. Ich schreibe weiter analog Briefe und Karten, weil es in meinen Augen auch so eine Wertigkeit ausdrückt, dass das Material, auf dem ich schreibe, hat eine Haptik und der Stift, mit dem ich schreibe, sieht anders aus als der andere. Also das finde ich neu interessant. Ich lese auch weiterhin normale Bücher und habe kein Gerät, an dem ich die am Bildschirm angenehm lesen kann. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Dinge. Sehe ich übrigens auch bei vielen Entscheidungsträgern. Es gibt natürlich eine Affinität für Technologie, die ist auch bei uns da, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber manchmal sind analoge Ansätze hilfreicher als alle möglichen digitalen Ansätze. Ich habe also, um so ein Beispiel zu wählen, wir haben mit vertraulichen Informationen zu tun, die sind teilweise klassifiziert. Und digitale Systeme zum Schutz klassifizierter Informationen sind sehr komplex. Und ich habe aber teilweise Regierungen beraten, wo der Minister einer Pazifikinsel gesagt hat, geben Sie mir kein Briefing hier im Büro, das zu schützen ist viel zu schwierig, lassen Sie uns raus in die Lagune gehen, 20 Meter da rein, dann haben Sie kein Abhörgerät dabei, ich habe keine Technik, niemand kann, oder es ist deutlich schwieriger, uns abzuhören. Das sind halt so analoge Ansätze, die mitunter ganz gut funktionieren. Insofern würde ich hoffen, dass ich immer noch diesen Freiraum habe, diese analogen Technologien zu nutzen.
Sehr schön, tolle Antwort. Wir haben die Frage ja schon vielen Leuten gestellt und ich glaube, Briefe schreiben waren noch erst einmal dabei. Faszinierend. Aber ganz, ganz, ganz vielen Dank. Es ist sehr spannend und auch vielen Dank, dass ich bei der Simulation dabei sein konnte. Auch das war ein spannender Einblick. Viel Erfolg damit und vielen Dank, dass Sie dabei waren im Podcast.
Vielen Dank.
Und das war der Ausflug in die Welt der Cybersicherheit in dieser Folge von Alles Digital. Mein Name ist Jonas Ross. Schön, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Alles Digital.